Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eine Stunde Freiheit Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Wie immer am Anfang gleich, was wir plaudern werden, aber zuerst noch der Disclaimer, das alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigem. Plus, wenn wir an speziellen Underlyings, die wir besprechen, beteiligt sind, sagen wir es definitiv dazu. Ansonsten sind wir über Konstrukte wie den MSCI World und ähnliche vermutlich an sehr, sehr vielen Underlyings beteiligt, die möglicherweise hier besprochen werden. Und damit, lieber Dominik, herzlich willkommen.
Danke wieder mal für die charmante Einleitung.
Ja, wer sich über die Schweißperlen auf Dominiks Stirn wundert, ich habe ihm jetzt im Vorgespräch angekündigt, dass ich ihn challengen werde. Ja, er musste sich schon zweimal das Handtuch holen und ist schon ganz nervös. Und ja, auf jeden Fall, bevor wir zur Challenge kommen, lieber Dominik, ja, wir plaudern heute über einen Trump, eine Trump-Aussage, der J.D. Vance als betrügerischen Zar bezeichnet. Wir werden die Frage an dich stellen natürlich und wir werden zum Beispiel auch natürlich wieder über den Irankrieg reden. Wir werden ganz kurz uns Tesla anschauen. Wir werden über Bitcoin plaudern und vieles, vieles mehr. Also man darf gespannt sein und um dich nicht weiter auf die Folter zu spannen, lieber Dominik. Ich habe eine Frage an dich und zwar, welche Websites, denkst du, haben den stärksten Klickverlust durch AI erlitten? Bei Google Deutschland, muss ich dazu sagen. Also es geht um Google.
Also die quasi weniger geklickt werden, seitdem es AI gibt.
Ja, ganz genau.
Also eigentlich denke ich, dass die Masse der Bevölkerung KI als Google-Ersatz verwendet. Also ich würde sagen mal, Search Engines sind da vorne dabei. Und sonst würde ich denken, ja, also ich glaube, Search Engines wäre meine Top-Ding.
Okay, deine Top-Ding kommt leider unter den Top 20 nicht vor. Danach weiß ich es nicht. Die werden wahrscheinlich auch ein bisschen leiden. Ja. Es kommen
Was ist das?
Also pass auf, die am meisten verlieren, sind Seiten wie Studyflix.de, Gutefrage.net, netdoktor.de, adac.de, doccheck.com, dann auch diese ganzen Wörterbuch-Apps, also pons.com, Wissensdatenbanken wie ndr.de, duden.de, wortsuchen.de, also die sind die am ärgsten leiden offensichtlich.
Also ich muss sagen, ich war in meinem ganzen Leben auf nicht einer von diesen Seiten.
Nicht so was, du hast nie gedacht, oh, ich habe da und da die Probleme und du warst nie auf DocCheck oder so oder nie auf sowas?
Ich kenne die Seite nicht mal.
Ja, dass du sagst, ich habe die und die Symptome, was habe ich, wenn du mal krank bist oder so?
Nee, wenn, dann google ich das.
Ja, aber da kommst du dann auf solche Seiten in der Regel, oder?
Also das weiß ich nicht, ja, aber keine Ahnung, ja, möglich, ja, natürlich.
Ja, mich wundert halt ADAC, wundert mich ein bisschen, aber ja, okay. Und die ganzen, gerade gut, dass die ganzen Wortsuch-Dinger da, wie duden.de und so weiter, dass die out of the order sind, das kann man gut vorstellen. Also das ist klar, das macht die KI.
Ja, auch die Leo Dictionary zum Beispiel, also ja. Übersetzungsseiten werden wahrscheinlich da sehr drunter leiden.
Ja, ja. Was mir ein bisschen weh tut, das ist auch Wikipedia dabei, die mit Abstand die meisten Klicks verloren haben, also in 31,6 Millionen. Das sind 5,6% Verlust, zwar nur für Wikipedia, aber das sind mit Abstand die am meisten verloren haben. Ja, genau.
Das tut mir aber nicht wirklich weh, weil in Wikipedia steht sehr, sehr viel Bullshit drinnen. Leider wird das redaktioniert und teilweise geframed. Das hat man gerade in den letzten Jahren sehr stark gemerkt. Also ich bin da nicht sehr traurig drüber, dass da Wikipedia rausfällt.
Okay, also die Sachen, die ich suche, da habe ich meistens gute Experience bei Wikipedia gehabt, aber ja.
Es ist in den meisten Fällen noch immer sehr gut, aber weit schlechter als vor 5 oder 10 Jahren.
Ja, das ist natürlich auch damit verbunden, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet und jeder seins drinstehen haben will.
Ja, mit Sicherheit, ja.
Ja, damit verbunden, ja. Ja, damit hast du diesen Test nicht bestanden, aber du warst bemüht und kriegst deswegen trotzdem einen Stempel ins Arbeitsbuch.
Ja, das freut mich.
Gut. Dann lass uns übergehen und lass uns vielleicht damit anfangen. Vielleicht bekommen wir im Laufe, also wir nehmen jetzt der Freitag, 3. April um 14.29 Uhr gerade auf. Vielleicht bekommen wir im Laufe der Folge noch ein bisschen Kontext zur Trump-Aussage. Die fehlt uns nämlich im Moment hier bei Baha News. Lass uns vielleicht zuerst einmal angehen beim Irankrieg. Ja, Öl hat ja, es eskaliert wieder diese Woche nach oben. Ordentlich. Donald Trump hat seine berühmte Rede an die Nation gehalten, in der eigentlich mehr Fragen aufgeworfen wurden danach, als Antworten kamen. Und die ganze Lage ist nach wie vor, auch wenn die Börse im Moment nach wie vor grün war gestern, dann am Ende des Tages doch noch, nachdem es zuerst abverkauft wurde, noch relativ resilient dem gegenüber. Was sind denn deine Takeaways von einer weiteren Woche Irankrieg?
Ja, im Großen und Ganzen ist es das, was ich eigentlich die letzten Wochen predikte. Ich habe meine Meinung nicht groß geändert. Er muss ins Land hinein, weil er keine meiner Ansicht nach sind die übergeordneten Ziele aus dem Krieg sind geopolitischer Natur. Innerhalb der nächsten 5 bis 10 Tage gehen in Asien einigen Ländern die Ölreserven aus, die Strategic Petroleum Reserves. Dann wird es erst so richtig knapp mit diversen Dingen. Dann müssen Transportwege eingestellt werden etc. In Australien haben 500 Tankstellen keinen Sprit mehr, in Frankreich 300. Das verschärft sich halt von Tag zu Tag. Und meiner Ansicht nach, und die muss nicht jeder teilen, ist der Irankrieg halt einer geopolitischen Natur, ein Stellvertreterkrieg für eine größere Thematik, und zwar dem Hegemonialmachtskrieg mit China. Und da will man halt potenziell eine Ostachse mit Russland, China schwächen. Die Russen hat man schon sehr gut gebunden im Norden, nicht nur innenpolitisch, außenpolitisch sowie militärisch in der Ukraine. Und dementsprechend steht China da jetzt alleine da, ist übertrieben, aber halt nicht mit Russland an einer Seite in so einem potenziellen Konflikt oder Auseinandersetzung. Und der Iran ist der strategisch nächste Schritt. Man hat sich zuerst in Amerika mit Drill, Baby Drill, die Shale Oil Production natürlich nach oben geschraubt. Dann hat man Venezuela übernommen mit den größten Petroleum Reserves überhaupt, die auch ein Lieferant für China waren. Und jetzt schneidet man den zweiten großen Lieferanten für China ab, nämlich den Iran. Für mich macht das geostrategisch einfach absolut Sinn, aber es ist hier noch nicht wirklich was erreicht. Also ihm zu unterstellen, dass es ihm hier um die Menschenrechte im Iran geht, das halte ich für kompletten Blödsinn. Das wird halt irgendwie vorgeschoben. Noch dazu ist es halt ein völkerrechtswidriger Krieg, wo sich zum Glück, und da bin ich sehr stolz, das sage ich ganz selten, bitte aufnehmen, bin ich sehr stolz darauf, dass sich einige europäische Staaten da auch der Anteilnahme verwehren, beziehungsweise die Nutzung der Militärbasen untersagen, und das finde ich absolut richtig so, weil man da einfach nicht mitmachen darf, meiner Ansicht nach. Und ja, ich denke, er hat aber trotzdem noch nichts erreicht, weil der Iran weiterhin die Hand über der Straße von Hormuz hat, was man aber trotzdem sagen muss, und deshalb habe ich diese lange Einleitung gewählt, den USA schadet es relativ gesehen am wenigsten von allen, weil denen eben die Petroleum Reserves nicht ausgehen. Sie sind nach wie vor Nettoimporteur von Öl, das heißt, sie sind auch angewiesen auf Zulieferung, aber nicht so extrem wie alle anderen. Gerade Europa leidet unter der Energie-Thematik extrem, weil wir halt ja uns sogar die Atomkraftwerke selbst abschalten und dann russisches Gas boykottieren. Dementsprechend sind wir halt mit Klumpenrisiken in der Versorgung sehr exponiert, und in Asien ist es ähnlich. 70% des Öls wird importiert in China, und dementsprechend schadet das der Wirtschaft stark. Also relativ zu allen anderen, absolut verlieren alle, aber relativ zu anderen die USA am wenigsten, meiner Ansicht nach.
Ja, die Ölpreise steigen dort halt auch mit. Das heißt, das kann er halt innenpolitisch brauchen, glaube ich.
Genau, das ist natürlich ein Punkt. Ja.
Da hast du recht. Und ich glaube, es muss für ihn langsam in Richtung dieser Denkweise gehen. Und ich glaube, man sieht es auch an seinen verzweifelten, oder für mich sieht es aus, wie wenn es verzweifelte Aktionen wären mit seinen Tweets, die immer weniger Beachtung finden auch, die zwar schon noch die Börse bewegen, aber meiner Meinung nach immer weniger Beachtung finden. Und ja, ich kann es ganz kurz einblenden. Ich mache ja auch mein tägliches Update sozusagen zum Irankrieg. Und da sind wir, also man sieht hier schön die Charts in Gelb hier, die Eskalation, dass sie nach oben geht, das Kriegsende in Rot und die Hormuz-Öffnung in Grün sozusagen. Das sind die momentanen Statistiken. Wir machen das jetzt seit 17. März in der Form des Charts, und da sieht man schön, dass wir eigentlich relativ tief liegen an Möglichkeiten und bei der Eskalationsstufe relativ hoch sind. Das hat am 25. März mal ganz gut ausgesehen, aber das war es eigentlich. Ja, und das ist halt so ein bisschen Lagebeurteilung jeden Tag. die Schlüsseldaten und dann das bullische und bearische Szenario. Und das bearische überwiegt auch mit 74%. Also das ist KI generiert logischerweise. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Für mich wird sich die Lage zuspitzen, wenn man jetzt, wie du sagst, halt nicht in den nächsten 10 bis 14 Tagen nicht die Straße von Hormuz aufbekommt. Dann, glaube ich, wird es auch tatsächlich für mich die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Stagflation oder zumindest in ein schwieriges wirtschaftliches, sehr, sehr schwieriges wirtschaftliches Umfeld gehen, immer größer und größer.
Also die Schäden sind bereits angerichtet. Natürlich wird es von Tag zu Tag schlimmer in der Auswirkung. Die Auswirkungen sind nachgelagert, eben durch Input-Lags, weil natürlich diese Dinge überall wirken als Inputkosten in den PPIs und dann in den CPIs, also zuerst in den Produzentenpreisen und dann in den Verbraucherpreisen, die natürlich mit Lags verbunden sind. Das heißt, da hat man eine Zeit dazwischen, erkläre ich immer wieder, 6 bis 18 Monate, die wir dann an Input-Lag haben. Aber die Welle kommt, also die ist fix. Wir sehen jetzt nur den ersten Schwall quasi, aber das kommt noch mit einer härteren Breitseite auf jeden Fall daher, in einem späteren Timeframe. Und umso länger das dauert, umso schlimmer wird's. Also ja, für die Weltwirtschaft wird das schon ein herber Schlag.
Absolut, absolut, ja.
Also man kann sich auch das anschauen, jedes Mal, wenn sowas eskaliert ist mit Ölkriegen etc., dann sind die Industrienationen nachher in eine Rezession gefallen. Und ich glaube, die USA, wo schon jeder sehr lange drauf wartet, könnte da auch absolut in eine Rezession schlittern dadurch. Und Europa sowieso seit 4 Jahren Stagnation, und das könnte auch nochmal einen ordentlichen Dämpfer für die Wirtschaft geben.
Ja, absolut, absolut. Wobei es sind ja gerade die Arbeitsmarktdaten reingekommen, und die sind eigentlich meiner Meinung nach wesentlich besser als erwartet ausgefallen. Und vielleicht können wir da auch noch einen kurzen Blick drauf werfen, Dominik. Ich blende sie mal bei mir ein und du kannst vielleicht kurz kommentieren, du bist da mehr der Experte dafür. Wir haben Average Oil Earnings Month to Month 0,2% Anstieg, 0,3% waren erwartet worden, 0,4% waren es. Wir haben Non-Farm Employment Change, 65.000 plus 178.000 sind es geworden, die Unemployment Rate auf 4,3 statt 4,4. Also die auf jeden Fall meiner Meinung nach besser als erwartet.
Ja, ich habe mich ein bisschen zurückgezogen von der Interpretation von Arbeitsmarktdaten, nachdem ich denen schon die letzten 1,5 oder 2 Jahre nicht mehr wirklich vertraue. Also wir haben das sehr lang diskutiert in den Podcast-Serien auch, wie die Rechnung dieser Daten zustande kommt. Und wir haben, gibt es einen schönen Graphen dazu, den ich gerade leider nicht bei der Hand habe, wie viel geschätzt wird. Es gibt einen Faktor, an dem einfach hochgerechnet und geschätzt wird, und der ist mittlerweile bei vielen Wirtschaftsdaten in den USA bei über 30%, 36%, 40%, und da kann ich gleich einen Coin-Toss machen und bin bei 50-50. Jetzt überspitzt gesagt, nicht ganz, aber es schaut halt wirklich sehr gewürfelt aus mittlerweile, diese Daten. Das wird ja auch immer revidiert. Also ja, wenn man sich Arbeitsdaten hernimmt und dann einen Monat später prüft oder 2 Monate später, dann sind die ums Wahnsinnige revidiert worden. Und dementsprechend weiß ich nicht, wie viel Aussagekraft ich dem noch beim zuordnen würde.
Ja, vor allem auch die Schwankungsbreite, die mir halt zu denken gibt. Wir haben letztes Mal minus 133.000 gehabt und jetzt haben wir plus 178.000.
Was hat sich jetzt so positiv verändert in dem Monat?
Gar nichts eigentlich, ja. Also ganz im Gegenteil. Deswegen ist das für mich auch wenig aussagekräftig. Ja, die Börse hat heute geschlossen. Man kann es nicht nachvollziehen, aber im Prinzip ja, denke ich das auch absolut.
Wir haben Details zum JD Vance-Thema.
Ah, okay.
Baha hat das aktualisiert. Und zwar, ich lese vor, US-Präsident Trump gab am Freitag bekannt, dass der Vizepräsident JD Vance zum Betrugszar des Landes ernennen werde. In einem Beitrag in den sozialen Medien bezog sich der Präsident auf die massive und allgegenwärtige Betrugssituation im Land und fügte hinzu, dass es eine Ehre wäre, auf Vance als einen wichtigen Faktor für die Zukunft der Vereinigten Staaten zu zählen. Wir werden ihn den Betrugszar nennen und sein Fokus wird auf überall liegen. Aber vor allem in jenen blauen Bundesstaaten, in denen korrupte demokratische Politiker ein Frei für alle hätten, fügte Trump hinzu, das ist eine deutsche Übersetzung vom englischen Text. Dieser Schritt erfolgt einen Tag, nachdem Trump Generalstaatsanwältin Pam Bondi entlassen hat und die umfassendere Umstrukturierung in der Durchsetzungsagenda seiner Regierung betont.
Okay.
So viel zu dem Thema. Also, er beschuldigt Vance nicht als Betrugszar, sondern er macht ihn zu seinem Nummer 1 Chefpolizisten anscheinend in Betrugsfällen im ganzen Land.
Alles klar, dann hätten wir das auch aufgeklärt. Sehr gut. Also warten wir es mal ab und dann sehen wir sie, was da noch sich ergibt in diesem Fall. Wunderbar. Damit hätten wir das Thema Wirtschaftsdaten, glaube ich, abgehakt. Ist noch was Spannendes gekommen diese Woche?
Ich glaube nicht. Ja, ich möchte vielleicht noch einen Chart hier zeigen, der mal gestern in den Newsfeed reingeflattert ist. Nochmal zurückgehend zu Ukraine, zum Iran-Konflikt. Und zwar geht's hier, der Chart heißt Asia Screams Louder than Europe for Diesel. Das bedeutet dann einfach, dass die Asiaten bereit sind, mehr zu bezahlen als die Europäer. Das ist der East-West Spread, also das Spread zwischen Osten und Westen im Preis. Und dementsprechend werden einige Lieferungen, die nach Europa gehen sollten, umgeleitet nach Asien, weil halt Asien auch ein sehr, sehr starker Importeur ist. Und ja, also die Frage ist, bleibt dann genug da oder wo bestellen dann wir? Bin gespannt, wie sich das dann auswirken wird. Auf jeden Fall ist es eine schon stärkere Entwicklung in eine Richtung, die wir so auch selten gesehen haben eigentlich.
Ja. Ich glaube, was man da auch dahinter sieht, ist die Verzweiflung der asiatischen Staaten, die ja wirklich, wie du sagst, kurz vorm, ich glaube, in Australien mussten schon ein paar Tankstellen schließen und so weiter. Also das ist ja alles andere.
Ja.
Schön, ja, definitiv. Gut. Dann lass uns ganz kurz, also ich mache es wirklich kurz, auf das Tesla-Lieferdebakel eingehen. Also wir haben ja, Tesla hat am 2. April, also gestern, die Q1-Auslieferungen bekannt gegeben. 358.023 Fahrzeuge sind es geworden, 365.000 war erwartet worden, das sind 7.600 Einheiten weniger als erwartet. Die Aktie hat mit -4% nach dem Report reagiert, -20% sind es year to date. Und gleichzeitig aber gibt es mit NIO, mit Li Auto, mit XPeng Rekordauslieferungen für den März. Und das ist schon ein sehr, sehr hoher Kontrast. Es scheint so, als würden die Asiaten oder die Chinesen in dem Fall im Besonderen hier den Wettlauf um das Beste oder um die besseren Elektroautos gewinnen, wie es ausschaut. Hast du einen Take dazu? Oder?
Ja, also generell bin ich da schon länger der Meinung, dass die asiatischen vor allem Preis-Leistungs-Faktoren weitaus besser sind als die westlichen Produkte. Ich glaube, der günstigste BYD ist in China um 6.000 Dollar umgerechnet erhältlich in einer Grundausstattung, was ich natürlich unschlagbar finde. Und die Qualität von den Dingen ist halt wirklich, wirklich hochwertig. Also ich glaube, dass man da preistechnisch einfach auch absoluten Market-Share verlieren wird und die Technologie mittlerweile in China halt auch wirklich nicht schlecht ist. Also die Autos sind auch sehr, sehr gut verarbeitet. Also ich denke, das macht absolut Sinn da. Oder ich kann es natürlich nachvollziehen, warum diese Zahlen sich so bewegen.
Ja. Mal schauen. Immerhin ist Elon Musk in letzter Zeit nicht auffällig geworden. Zumindest dürfte ihm irgendjemand gesagt haben, er soll sich ein bisschen zurückhalten mit öffentlichen Meinungen. Zumindest ist er mir nicht auffällig geworden, aber ich bin jetzt nicht so viel auf X unterwegs wie du. Dort wird er sicher auffällig geworden sein, nehme ich an. Aber in den Medien, die ich konsumiere, spielt jetzt nicht mehr so eine große Rolle im Moment mit irgendwelchen drastischen Aussagen. Genau.
Ja, vielleicht bereitet er seinen Börsengang vor.
Ja, das wird der Fall sein. Da hat er dann genug zu tun und mal schauen. Und wie gesagt, wir um ganz kurz noch den SpaceX-Börsengang zu besprechen, auch vielleicht, wir haben ja neue Daten bekommen, 1,75 Milliarden auf dieser Bewertung will er die Aktie.
Nein, 1,75 Billionen,
vielen Dank.
Dafür also 1,75 Milliarden.
Genau, dafür will er die Aktien an den Mann bringen. Damit hast du recherchiert, wer das fünftgrößte Unternehmen der Welt?
SpaceX. Ja, er wäre dann nach dem heutigen Ranking Nummer 5 weltweit. Ich glaube, irgendwo vor Google. Finde ich sehr spannend. Finde ich eine sehr, sehr ambitionierte Bewertung. Wir haben es kurz andiskutiert. Ich habe sehr, sehr geringe Meinung und wenig Expertise, was das alles angeht. Bin jetzt nicht der super tolle Raumfahrttechniker. Aber das erscheint mir dann doch sehr hoch.
Ja, vor allem, was bei mir alle Alarmglocken schrillen lässt, ist, dass er 30% Retail-Allokation will. Das liegt normalerweise bei maximal 10%, eher bei 5%, dass die Retail-Anleger das bekommen bei einem IPO. Das erscheint mir ganz, ganz eigenartig. Und ja, es sieht so aus, als den Hype noch auszunutzen und dann an die Retail-Anleger abzuverkaufen und halt möglichst viel einzunehmen. Da will ja 75 Milliarden einnehmen damit. Also ja, das ist natürlich, dann hast du halt eine vom Cash her eine lange Runrate, die du halt ausnutzen kannst. Aber ja, wir werden sehen. Ich habe zu dir im Vorgespräch gesagt, ich werde es, denke ich, wenn es irgendwie Sinn macht und vermutlich auch nur mit Optionen, weil das halt auch so eine hype-getriebene Aktie am Ende des Tages werden kann. Aber ich werde es vermutlich mit Optionen relativ schnell shorten, wenn das tatsächlich zu dieser Bewertung auf den Markt kommt. Genau, aber da muss man sich dann...
Könnte eine strategische Dogecoin-Reserve in der Firma etablieren und dann könnte er mit Dogecoin zum Mond fliegen.
Ja, genau. Das ist natürlich auch eine Theorie, die man verfolgen kann, ja. Nein, aber ich werde es mir da natürlich anschauen, wenn das Prospekt da ist, wenn die Zahlen am Tisch liegen, wenn nicht mehr so viel in den Nebel gestochert wird. Aber das erscheint mir doch sehr, sehr, sehr viel, vor allem wenn man bedenkt, dass das Unternehmen angeblich nur noch sehr, sehr, ja, also kein Wachstumsunternehmen mehr ist. Ja, also das muss man ja dazu sagen. Aber gut. Das so sei weiter dahingestellt. Aber bleiben wir gleich bei Dogecoin, eine gute Überleitung. Bitcoin hat laut meinen Recherchen, meinen KI-Recherchen, das schlechteste Q1 seit 2018 hingelegt. Der Kryptomarkt ist im Stresstest. Ja, was sagst du dazu?
Ja, ich denke halt, dass wir nochmal tiefer gehen. Ich war einmal kurz long, das hat aber nur 2-3 Tage gehalten. Short bin ich nicht. Ich bin nicht investiert derzeit, aber ich denke, ich werde da auch wieder liebäugeln mit einer Short-Position, auch wenn das CRV einfach nicht mehr das Gelbe vom Ei ist. Aber als Risk-On-Asset sehe ich das halt gerade auch nicht gut. Ich bin ja auch nicht auf der Seite, also ich denke jetzt auch nicht, dass wir da eine baldige Befriedung haben und dass das eher eskalieren wird im Iran. Also ich sehe es noch nicht. Denke eher, dass wir da Richtung 54 gehen könnten oder 50, was wir eh schon lange reden. Es ist auch da jetzt diese Bear Flag nach unten ausgebrochen mit einem Retest. Zumindest würde ich das so interpretieren, aber da bist du der Charttechniker meines Vertrauens. Vielleicht kannst du das kurz aufschlüsseln.
Ja, also wir haben hier den Wochenchart, da sieht man es noch einmal ein bisschen, der Abverkauf, dann die Bear Flag, der nächste Abverkauf, die nächste Bear Flag. Wir sind halt jetzt so ein bisschen an einer Unterstützungszone, an einer aufsteigenden. Wir sind aus dem letzten großen Tief fast am VWAP, der liegt im Moment bei 56.000. Also da würde schon eine große Unterstützungszone reinkommen im Bereich von 55.000, 56.000. Und wenn man sich es im Tageschart ansieht, wie du sagst, dann haben wir eigentlich den Ausbruch und Retest hier gehabt. Ich würde dem jetzt nicht zu viel Bewertung zugeben. Für mich wäre es halt wirklich erst spannend, wenn man tatsächlich dann wirklich nachhaltig unter, was ist es für ein Niveau, unter die 65.000 fallen, dann wäre es natürlich definitiv spannend. Nur für mich ist halt die Frage, wo lege ich den Stop an? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich einen ganz engen Stop anlege, dann, wenn ich hier bei roundabout 65 einsteige, das letzte Zwischenhoch, was da wäre, mir nehme und dann sage, okay, ich will da runter, dann wäre das noch halbwegs 2-1 Chancen Risikoverhältnis, was eher meinem Beuteschema entsprechen dürfte. Ist aber jetzt die Frage, sehen wir eine große rote Kerze an einem Tag, dann werde ich da wahrscheinlich nicht reinkommen und dann wird es zu spät sein. Aber für mich auch eher Short, definitiv.
Ich sehe es so ähnlich wie du. Es ist halt sehr wenig Fleisch am Knochen für den Trade. Das CRV ist halt gerade ausgereizt, dass es sich halt irgendwie auszahlt. Natürlich kannst du jetzt hebeln und so weiter, aber es ist jetzt auch nicht so mein präferierter Trade, aber ich denke, wir gehen nochmal einen Stock tiefer, ja.
Absolut, ja. Ja, warten wir es ab, ob es tatsächlich so kommt. Es ist halt mein größtes, also da würde ich schon wieder einen größeren Stake Bitcoin dann ins Depot nehmen. Also ich denke so an 10.000 bis 15.000 Bitcoins logischerweise. Und
ja, klar.
Und dann könnte es wieder bergauf gehen. Genau, was weiß man eigentlich zwischendurch? Ich weiß nicht, ob du es am Schirm hast von unserem lieben Michael Saylor. Ist er, schwitzt er schon oder geht's noch?
Ich verfolge ihn überhaupt nicht. Ich kann dazu eigentlich gar nichts beitragen. Ich weiß nur, dass er irgendwann einmal gesagt hat in einem Interview, selbst wenn Bitcoin auf $1 stürzt, dann kauft er alle Bitcoin oder so. Die Frage ist halt, mit welchem Geld hat ihm die Reporterin dann gefragt, weil er muss das ja mit Kredit finanzieren. Also wer ihm dann noch Kredit geben soll, ne? Und auf das hat er irgendwie keine Antwort gefunden. Ich kann mehr nicht dazu beitragen. Ich weiß nicht, wie es ihm geht derzeit.
Okay, sehr gut. Ja, hast du noch Themen mitgebracht, Dominik?
Nein, also ich muss sagen, es ist relativ wenig passiert. Also was in der Woche schon wieder spannend war, ist eben dieses Aufbäumen der Kurse am Dienstag, Mittwoch, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, und dann der Abverkauf wieder, nachdem Donald Trump dann trotzdem Angriffe geflogen ist auf den Iran, obwohl es geheißen hat, es sei ein Ceasefire, ein Waffenstillstand, ein vorübergehender. Und Er hat dann betont, ja, aber nur ein Waffenstillstand auf Energie Targets, also auf Energie.
Anlagen, ja.
Genau, danke. Und die hat er ja nicht angegriffen, also man pickt sich halt genau das raus, was man will. Und ich habe mir das im ersten Statement schon gedacht, wie er das so veröffentlicht hat, wir werden keine Angriffe auf Energieanlagen mehr fliegen für 5 Tage. Das beinhaltet aber nicht den Rest aller Tage, jetzt militärische Ziele etc. Und genauso ist es dann auch gekommen. Aber ja, es ist halt, der Markt kauft, und ich weiß nicht, warum der Markt diese Narrative noch immer kauft, wenn Donald J. Trump was tweetet, dass der Markt wieder nach oben geht. Ich verstehe es nicht, weil er es immer wieder revidiert und er bringt es nicht zustande, hier wirklich signifikante Ziele in dem Krieg voranzutreiben, zumindest meiner Ansicht nach. Und deshalb verstehe ich es nicht ganz, warum der Markt das noch immer kauft. Aber anscheinend ist da sehr viel Hopium. Man will es einfach glauben, dass es vorbeigeht. Aber ich sehe es derzeit nicht, außer er geht ins Land hinein. Und das wird ein riesiges Massaker. Also das wird ein richtiges Problem für die USA. Also potenziell, Israel hat auch schon gesagt, wenn die Amerikaner Boots on the ground, also wenn sie wirklich ins Land reingehen, dann nehmen sie nicht teil, sie sind nicht dabei. Bin gespannt. Also, ja, keine Ahnung.
Ja, also ich kann kurz noch die Poly Markets, ich habe es gerade rausgesucht, nochmal einblenden hier. Case Fire bis wann? Und da ist der 30. April mit 20%, der 31. Mai mit 37% und eigentlich in über 50% kippt es eigentlich erst im Juni, was halt, glaube ich, schon sehr, sehr spät wäre. Kommt natürlich darauf an, immer was man dann unter Case Fire versteht. Ich meine, es ist immer genau definiert, aber ja, ich sehe das halt und man sieht es auch, wie das eigentlich hinuntergegangen ist da ordentlich. Also ja, ich bin auch der Meinung, dass er da sich in eine längere Sache verstrickt hat. Das wird ihm immer mehr und mehr bewusst. Ja, für mich, wenn man sich der Future handelt übrigens gerade mit 0,29% minus der SPX Future. Und man sieht schon, dass man hier diesen Ausbruch nach unten hat, den Rücksetzer. Und ich kann mir viel eher vorstellen, dass ich mir den nehme. Da muss jetzt natürlich auch noch so eine Starterkerze reinkommen, logischerweise. Aber im Prinzip, wenn man sich das anschaut, und jetzt gehe ich am normalen S&P 500, der schaut natürlich ein bisschen anders aus und handelt heute auch nicht. Aber es ist ja auch der Ausbruch nach unten, Retest nach oben, wenn man auch das Volumen da jetzt nicht wirklich bewerten kann bei Indizes und dann wieder nach unten. Und ich habe mir es angeschaut, es ist auch vom Chancen-Risiko-Verhältnis, es ist okay, es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was ich mal rausgesucht habe, 6.150, 6.200 Bear Boot Spread auf den SPX, da habe ich schon 1:4 bis 1:4,5 Chancen-Risiko-Verhältnis, was okay wäre, aber ja, ich habe es dann trotzdem nicht gemacht, weil es eben eine Wette ist, die Charttechnik ist halt das eine und politische Märkte sind das andere und deswegen glaube ich, kann man da ja sehr, sehr schnell auf der falschen Seite landen und dann ja, ist auch nicht viel passiert, hat man halt dass seine Wette verloren, ist auch nicht weiter dramatisch, aber ich denke mal, es gibt halt spannendere oder sagen wir so, es wird zukünftig spannendere Wetten geben, für die halte ich einfach mein Geld im Trockenen und fertig, ja.
Also ich bin da schon short, ich bin short Nasdaq, ich bin short DAX und ein paar Einzelunternehmen, aber jetzt auch nicht mit großen Volumina. Ich bin derzeit halt massiv in Cash mit 70% und sehr, sehr großer Anteil physisches Gold. Also ich bin sehr ultra konservativ aufgestellt derzeit. Und ja, die paar Short-Wetten sind eher direktionale Trades als Hedges. Ein paar sind natürlich Hedges auch, aber ich mache das derzeit auch nicht mit großem Exposure, weil, wie du richtig sagst, politische Märkte, das Narrativ dreht dreimal am Tag, wenn er was tweetet und dementsprechend ist es so schwer zu navigieren. Eine Wette, die heute 30% vorne ist, kann in 2 Stunden 60% hinten sein. Es ist einfach ja ultra volatil und da ist es halt oft auch gescheiter, die Kirche im Dorf zu lassen, zum Wirten zu gehen und die Börse sein zu lassen.
Zum Wirten gehen ist ein wunderschöner Schlusswort. Ich gehe jetzt zwar nicht zum Wirten, sondern ins Fitnessstudio, aber wir sehen uns ja morgen wieder, werden dann wieder einiges zum Besprechen haben und werden auch darüber plaudern, wie es mit unserem Dashboard weitergeht übrigens, das mega wird. Da werden wir auch in naher Zukunft mehr euch informieren natürlich. In diesem Sinne, hätten wir es für heute, glaube ich, Dominik, ne? Hast du noch etwas hinzuzufügen? Sehr gut. Dann sagen wir wie immer, danke fürs Dabeisein. Sehr, sehr gerne den Kanal liken, abonnieren, Video liken, abonnieren, gerne auch den Podcast abonnieren und den Podcast auf der Podcast-Plattform deiner Wahl bewerten. Wir freuen uns sehr und in diesem Sinne danke, dass du dabei warst. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschüssi.